In your face.
What's popping in your faces? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Durch die lange Folge haben wir letzte Woche geskippt und wir hatten dann gerade oder heute eigentlich ein Back-to-Back wieder einen Gast gehabt. Nur leider hatten wir jetzt technische Probleme. Aber wir dachten uns, ja, weißt du was?
Scheiß auf dir was. Warte. Ey, die technischen Probleme waren nicht auf unserer Seite.
Das stimmt.
Das müssen wir jetzt mal sagen. Wir hatten eigentlich einen Kollegen von mir zu Gast.
Ja, aber das machen wir nächste Woche. Überraschung. Wir finden einen neuen Termin mit ihm.
Wir finden einen neuen Termin, aber das Johnny, der hat mir gerade geschrieben, es kann leider ein bisschen dauern, weil der
Typ... Ist egal.
Wir kündigen ihn jetzt an.
Nein, wir kündigen ihn nicht an. Die sollen ein bisschen sich mal überraschen lassen. Was sagst du dazu?
Oder bist du das ist hier keine... Das ist einfach keine Demokratie, Mann. Der John, der behandelt das alles hier wie ein Diktator, der entscheidet alles alleine. Aber
pass auf, dann entscheiden wir es demokratisch. Du sagst was? Ansagen? Ich sag nein.
Junge,
du sagst,
wir sind ja, zwei Personen in demokratisch.
50-50, also funktioniert keine Demokratie. Da setzt sich immer der Stärkere durch.
Ey, worry, John, wilde Zeit. Also, du hast angesprochen, letzte Woche hatten wir keine Folge. Wir haben Osterferien gemacht, ja. Es hat einfach nicht gepasst, Bruder. Sind wir ehrlich? Wir hatten eine lange Folge.
Die spät erst hochgeladen worden ist. Und ja. Aber trotzdem liefen wir aber heute nochmal für euch ab. Die Frage ist halt, was hast du eigentlich mit deinem Auge gemacht? Ich weiß nicht.
Digga, schau mal. Wir haben am Wochenende wieder auf die Schnauze bekommen, ne? In meiner alten Liebe in Quartenbrück. Ja. Jo. Und jetzt sind wir tief drin im Abstiegskampf. Ey, Digga, ich hasse Abstiegskampf. Das ist brutal.
Ja. Das hast du ein bisschen anders vorgestellt, ne?
Vielleicht ist das blaue Auge auch symptomatisch. Und ich hoffe, dass wir am Ende mit einem blauen Auge durch diese ganze Saison kommen. Ja, und es steht ja jetzt am Wochenende mein letztes Heimspiel meiner Karriere an, ne? Und ganz ehrlich, das ist ein Must-Win.
Das heißt, gegen VfL Bochum, die sind gerade 16., ihr seid 13., aber hinter euch die Art Giants, Baskets Koblenz, Bochum, Artland. Alle eine Niederlage weniger, also 9 und ihr habt 10.
Du, ey, Junge, der Typ ist so, Junge, du kannst doch nicht mal eine Tabelle lesen. Das sind nicht die Niederlagen, das sind die Siege. Wenn wir nur 9 Niederlagen hätten, dann wären wir auf jeden Fall nicht da unten, Alter.
Ich bin.
Als kleiner Insider sage ich da nur Ivory Coast, ne? Aber okay.
Meinte ich ja. 9 Siege und 10 Siege, weil an nur 9 oder 10 Niederlagen hätte ich mich erinnern können, weil bis jetzt hast du nur verloren, wenn ich live geschaut habe. Aber ja, es ist halt
bitte ein Bitte komm nicht am Wochenende.
Nee, ich habe dich ja auch ab und zu hier über den Stream geschaut. Ne?
Haben wir schon mal gewonnen, als du bei uns in der Halle warst?
Nee, in Nürnberg nicht.
Ja, dann bleib zu Hause, Mann.
Oder warte mal ganz kurz. Doch, das erste Spiel.
Das erste?
Ja. Gegen wen war das nochmal? Auf jeden Fall gewonnen.
Das war auch gegen Quartenbrück.
Das kann sein, ja.
Das war so ein Blauort-Sieg, ne?
Das war recht eindeutig. Das war Anfang der Saison, wo man dachte, okay, jetzt
geht's
weit nach vorne.
Da geht was.
Da jetzt, geht was.
Kann ich dir sagen, da ging gar nichts in dieser Saison. Ja.
Also das heißt, tough. Am Wochenende einfach mal gewinnen und dann ist alles durch.
So schaut es nämlich aus. Aber ich will nochmal zurückkommen. Ich war ja in Quartenbrück und es ist so geil, Mann. Ich wurde so herzlich empfangen. Ja. Das war unnormal. So bei der Spielervorstellung, kranker Applaus, so die Leute alle so herzlich. Da will ich auf jeden Fall mich für bedanken, weil das war geil, Mann. Es hat ein bisschen Gänsehaut gegeben. Ich durfte danach sogar zum Fan-Talk, so als Gastspieler, ja. Und echt so viele Fans von früher wieder gesehen, das hat richtig Bock gemacht.
Wie ist die Situation eigentlich da in Quakenbrück? Weil, war das nicht so da, wo wir beide im Urlaub waren? Wo dann auf einmal eine Nachricht gekommen ist, dass sich der Hauptsponsor da wegzieht und dass sie halt irgendwie zwangsabgestiegen sind?
Ja, also da war ich ja in Quakenbrück als...
genau, da waren wir zusammen im Urlaub, wo du es gesagt hast. Und wir dachten, du verarschst uns.
Nein, es wurde ja schon nach dem letzten Spiel dann so bekannt, ne, dass am Ende des Tages ja eben in Quakenbrück der Hauptsponsor, das ist so eine Familie, die eine riesen Holding besitzt, ja.
Okay.
Und die haben entschlossen, ich glaube, es war nach der Saison 14/15, sich eben zurückzuziehen und nicht mehr so viel Geld reinzubuttern. Die haben wirklich über Jahre hinweg extrem viel Geld da reingeschossen und dann wirklich einen geilen Standort rausgemacht. Und da haben sich eben entschlossen, da Geld rauszuziehen. Somit war es nicht mehr möglich, BBL zu spielen, sondern sind dann erstmal in die Pro B. Haben sich jetzt aber über die Zeit wieder nach oben gekämpft, sind in der Pro A. Und ist wieder ein geiler Standort, auch nicht mehr auf dem Niveau, wie es früher mal war. Aber trotzdem, weißt du, die Stimmung in der Halle war geil, die Leute sind gut. Die Infrastruktur ist krass, ja. Die haben direkt neben der Arena so eine eigene Trainingshalle mit Kraftraum etc. Also es ist überragend eigentlich, gerade für junge Spieler dort, weil du auch nicht so viel Abwechslung hast, weil es einfach wirklich, ey, da wohnen nur 13.000 Leute. Das ist verrückt. Da muss man belegen.
Wo seid ihr früher feiern gegangen?
Osnabrück und Bremen.
Ja.
Es gab aber auch einen Spot in QB. Wir haben es ja immer Quaken Brooklyn genannt, ne? Es gab auch einen Spot, aber wenn du richtig feiern gehen wolltest, musst du nach Osnabrück oder nach Bremen, ganz klar.
Da war doch der Bryce, so, der Bryce hat doch auch da gespielt, ne?
Bryce hat da gespielt, früher haben da krasse Leute gespielt.
Darius Hall.
Jan Jagler hat dort auch mal gespielt.
Stimmt, Jan Jagler hat ja, das ist ja witzig, weil Jan Jagler hat bei Quakenbrück gespielt, frisch aus dem College. Und er hat das erste Spiel gegen die Schwelmer Basket, damals Union Basket Schwelm, in Wuppertal gemacht. Und da hat er, glaube ich, 5 oder 6 Turnovers. Es hieß, boah, das ist der Kass und wegen Schrittfehler, weil er frisch aus dem College gekommen ist.
Aber
er hat ja noch so schöne lange Haare gehabt, ne, der Jan.
Ja, der war ein richtiger Wildball. Ja, auf jeden Fall, ey, am Ende das... Irgendwie ein geiler, irgendwie so ein Standort mit Charme. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob die jemals wieder in die BBL kommen. I doubt it so, weil dafür ist, glaube ich, einfach zu klein. Ne? Die Arena ist ziemlich klein, aber ey, was da früher für eine brutale Stimmung drin war.
Crazy. Ich kenne das noch zu Zweitliga Nordzeiten. Da war ja Quakenbrück immer so eine Konkurrenz von den Schwerer Baskets. Da war doch der. Ist hoffentlich sage ich nichts falsch, aber kann das sein, dass der Fleming dort Coach war?
Ja.
Genau, bevor der zu Bamberg gegangen ist und jetzt Assistant Coach bei den Chicago Bulls ist. Aber ja, daran kann ich mich auch noch erinnern. Und das war halt, da war auch die Hölle los von der Stimmung halt, ne?
Ey, war immer krass und du musst mir überlegen, von 13.000 Einwohnern waren immer 3.500 in der Halle.
Ja.
Sodass, immer wenn Heimspiel war, musste die Polizei musste Streife fahren, weil man immer Schiss hatte, dass Einbrecher in die Häuser gegangen sind, weil sie wussten, dass Heimspiel ist und keiner zu Hause ist. Da muss man überlegen, jedes dritte Haus war keiner zu Hause.
Ey, das ist schon krass, ne?
Naja,
vor allem
das
paar,
war geil. Das war
geil.
Ich
habe ein paar noch irgendwie Public Viewing in die Kneipen geschaut, so, ne? Also kannst du sagen, das ist ein. Also im Spieltag waren schon so, wie viele haben reingepasst? 3.5 hast du gesagt?
Ich glaube so 3.5, wenn ich mich recht erinnere.
Also kann man schon sagen, dass 4.500 unterwegs waren pro Heimspiel.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob so viele, ne, ob es wirklich ein... Aber ja, war auf jeden Fall immer geile Stimmung. Ich habe es da sehr genossen. Also ich sag mal so, hätte sich die Familie da nicht rausgezogen aus dem, dann hätte ich mir auf jeden Fall vorstellen können, auch noch länger im Adlern zu bleiben. Ja, irgendwie, ich konnte mich mit den Fans schon so identifizieren und Es hat immer extrem viel Spaß gemacht, da zu spielen, auf jeden Fall.
Weißt du, was mir da jetzt gerade krass einfällt? Wäre jetzt Artland oder wäre Basketball so wie bei Fußball, ne? Hätte Artland wahrscheinlich nicht mehr die finanziellen Probleme gehabt. Jetzt überlegst du, wieso? Stell mal vor, die haben ja den Isaiah Hartenstein ausgebildet in der Jugend. Und normalerweise, wenn so welche im Fußball, gibt es halt Entschädigung für die Jugendvereine. So Ausbilderentschädigung. Und bei denen, also es geht auch nach Gehalt und was bei sich und Ablösesummen und stell dir vor, das gäbe es beim Basketball, gibt es ja nicht. Also, ne, aber stell dir vor, mit Isaiah Hartenstein, ich weiß nicht, was, jetzt, lass mal Marktwert, der wird jetzt halt angenommen, jetzt im Fußballbereich wird das um die 15 Millionen kosten, 20. Davon 1% an den Ausbilderverein. Das wäre jetzt einfach mal 2 Mio. Das wäre ja, oder? Das wäre ja krass, oder?
Ja, es gibt ja sowas in der Art, aber nicht wettbewerbsübergreifend mit der NBA. Also sowas gibt es in der BBL. Die BBL schüttet schon den Ausbildungsvereinen dann Geld aus, wenn Spieler gewisse Minuten spielen. Das gibt's schon. Aber ich glaube nicht übergreifend mit der NBA. Da gibt es ja dann nur so einmal Dinge, wo man sagt, okay, wenn du eben früh mit Isaiah so einen längerfristigen Vertrag gemacht hättest, dann hätte es praktisch ein Buyout irgendwie für die
Ja,
NBA gekostet,
okay.
wäre gedraftet worden. Oder? Genau. Am Ende des Tages so, ich kann schon auch, der Grund, ich habe mir immer überlegt, so, okay, oftmals ist ja der Grund, warum in so kleinen Standorten dann du so große Sponsoren hast, ist ja, weil du irgendwie eine persönliche Verbundenheit hast und Leidenschaft etc. Und am Ende des Tages ist es dann aber schon auch irgendwann so, okay, die haben da wirklich viel Geld reingebuttert und die wurden ja auch Pokalsieger und waren dann in den Playoffs international und so. Und irgendwann kam aber halt dann das Thema auf, auch als der FC Bayern in die Liga kam, dass du mit dem, was du bis jetzt reingeschustert hast, eben nicht mehr das dann nicht mehr für Platz 4 bis 6 reicht, sondern du nur noch damit Mittelfeld bist, ne, sage ich mal so. Und da kann ich dann schon teil nachvollziehen, dass man sich dann da erstmal zurückzieht. Ja? Und mittlerweile ist es aber so, dass die Familie wieder Geld reingibt, zumindest dass man ein guter Roar-Standort ist. Und das reicht den Leuten so dafür, dass es einfach die Dragons noch gibt, dass du die Heimspiele hast, wo alle hinkommen, dass du so einen Ort hast, weil sonst ist da halt nichts, weißt du?
Man muss ja auch sagen, bevor man da wieder irgendwas Böses zu der Familie halt sagt, ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch so, man hat halt nicht so viel Geld zu verschenken und ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwie das Geld von ihrem Investment wieder zurückbekommen haben. So, weißt du, ich meine, und das ist dann irgendwann mal,
Ah, das
ist dann
funktioniert,
halt.
ganz ehrlich, das funktioniert im Basketball, glaube ich, was Sponsoring-technisch angeht, relativ wenig, dass du irgendwie
Ja.
dein Investment zurückbekommst, wenn ich ehrlich
Und
bin.
deswegen kann man das auch verstehen, so, ne? Und deswegen finde ich aber trotzdem gut, dass sie trotzdem noch da ein bisschen was machen. Also wie gesagt, also Artland Dragon hat sich immer durch Schwelm immer so die, also eigentlich immer gute Erinnerungen, also nicht gute im sportlich positiven, aber halt zweimal so cool. Auch die Leute, die sind auch auswärts gut gefahren, ne? Und war nett, man konnte mit denen halt saufen. Und wie gesagt, also. Natürlich, also wenn ich natürlich an Artland Dragon de denke, denke ich natürlich immer an Darius Hall.
Ja, absolut, Mann. Der war das Markenzeichen früher. Dann kam David Holston, der kleine Zauberzwerg, später,
Stimmt.
mit dem ich noch damals gespielt habe. Ey, das war auch früher, ganz ehrlich, das war ein Paradies für Amis. Die dachten immer
Ja.
so, wo zum Teufel sind sie gelandet?
Ja.
Aber die haben dort extrem ordentlich verdient. Also es war gehaltstechnisch ein sehr ordentlicher Standort, ja.
Ja.
Weil du natürlich auch ein bisschen, sag ich mal so, die Standortdefizite, die Quakenbrück hat, dass es einfach extrem klein ist, relativ wenig zu tun gibt, musst du natürlich auch ein bisschen entschädigen, ne?
Wie war denn deine Entschädigung?
Ich war ja noch von den Bayern ausgeliehen, also mein Gehalt wurde ja gesplittet. Hälfte von Bayern, Hälfte von Quartenbrück.
Aber konntest du dir
Ich konnte gut
Quartenbrück halt.
leben.
Was? Konnte man.
Ich konnte die Spritkosten nach Osnabrück oder Bremen in den Club konnte ich auf jeden Fall zahlen.
Also hat man dich auch mit Geld zugeschissen, dass du kommst.
Ja, wie gesagt, da gab es auch keine Verhandlungen, weil es stand ja schon fest, was ich verdiene. Also ich hatte ja das Gehalt von den Bayern und es war ja dann zwischen denen praktisch das aufzuteilen, wer was zahlt.
Oh, warum so geil,
Wir
ey.
sind da, ich will mal so sagen, wir sind erst dann pleite gegangen, als Andy Seifert und David McRae kamen. Ist natürlich als Witz gemeint. Ja,
Natürlich nicht. Ja, okay.
Mann. Das war auf
Dann
jeden Fall was
fokussieren wir
bei
uns
mir so
dann
los war.
auf den Rest der Saison und dann hören wir mal wieder. Weil wir werden wahrscheinlich nächste Woche auch wieder was hören von deinem letzten Heimspiel. Und
Ja, wo du ja nicht,
hoffentlich.
du kommst nicht, Mann. Du darfst nicht kommen. Du bringst kein Glück.
Ich komme, mir scheißegal.
Ja, ich
Wenn
glaube,
ich
es wird
nicht komm,
knapp.
wenn ich nicht kommen würde, würde ich mir mein Leben lang anhören müssen.
Auf jeden Fall.
So, warum ich nicht komme. Ich sag dir eins. Ich skippe einen Junggesellenabschied deswegen, ne?
Das ist krass.
Nur mal so, zur
Wo wäre der
Information.
Junggesellenabschied gewesen?
Ja, das Problem ist halt einfach. Kann ich es nicht so sagen, weil er ist ein Zuhörer und
Ach so, okay.
kann schon sein, also dass er jetzt die Folge sich anhört. Das ist so.
Also es ist kein Junggesellenabschied, wo er mit dem Kostüm durch München läuft, ja?
Nein, es ist kein Münchner.
Ah, okay. Ich verstehe.
Es ist kein Münchner, auf gar keinen Fall und es wäre auch nicht in München oder sowas.
Ey, Bro, ich liebe Junggesellenabschiede, ne? Leider
Ja,
sind gerade
Digga,
so.
du bist da teilweise, wurdest zu Junggesellenabschiede eingeladen, aber nicht zur Hochzeit.
Ja. Ist echt so. Mich konnte man früher
Wie
buchen.
zum Teufel funktioniert das? Und wusstest du das auch schon?
Ja, mich konnte man früher buchen, ne? Also ich hab so eine, ich war, im Endeffekt war ich so ein, ich war so ein Callboy für Junggesellenabschiede, sag ich mal. Ja.
Junge,
Nein, Mann,
wie?
also ich war echt einmal auf einen Junggesellenabschied eingeladen, wo im Vornherein so der Bräutigam gesagt hat, ey, boah, ich hätte dich richtig gern beim Junggesellenabschied dabei, aber auf die Hochzeit, Mann, irgendwie, meine Frau will nicht, dass du zur Hochzeit kommst.
Das kenne ich nicht von mir. Das habe ich auch schon mal so von anderen Junggesellen gehabt, wo ich dachte, ey, wo ist denn der und der? Ja, die durften nur zum Junggesellenabschied, meine Frau wollte.
Ja, und ganz ehrlich, ey, das ist, also ich habe das als krasse.
Hat es was mit der Frau gehabt oder warum wollte sie nicht?
Nein, auch bist du geisteskrank, auf gar keinen Fall. Das hat mich schon getroffen, weil, okay, ja, ich war früher wild unterwegs, habe viel Party gemacht, etc. Aber dass dann die Frau sagt so, ja, das ist einer, der kann sich dann auf einer Hochzeit nicht benehmen. So, ich weiß schon, wo und wann ich mich benehmen kann und muss, ja. Also am Ende des Tages auf einer Hochzeit, was ist da los, ne? Aber
Digga, dass
ja,
der
am
sich nicht
Ende,
durchgesetzt hat. Aber ich kenne das, ich kenne das. Ich wurde mal eingeladen und das ist halt krass. Also seitdem habe ich auch nichts mehr mit den Jungs, also mit dem Typen da zu tun gehabt. Und zwar wurde ich auf der Standesamtliche eingeladen, ne? Aber auf der richtigen Hochzeit war ich nicht eingeladen.
ja, also im
Das
Ende.
heißt, was, jetzt kommt das Schlimme. Das Schlimme. Wir sind mit dem Bus hin, also vom Standesamt abgeholt, zu dieser Lokalität im Vorraum. Und sie zu mir hingekommen und sagt so, ja, jetzt musst du leider gehen. Und ich so, hä? Ich war
Boah.
sogar da in Anzug und so. Und
Wow.
ich dachte mir, es wäre einfach nur so ein Spaß, weil er hat auch den Grund gesagt. Und den Grund will ich nicht sagen, weil der war schon sehr tief und verletzend. Und ich sagte, das wäre halt ein Spaß. Und die Jungs, die da waren, haben auch gesagt, dachten, das wäre ein Spaß. Also, es ging, ich kann es ja sagen, das Brautpaar, die Eltern waren ein bisschen, ich sag mal so, es war eine sehr weiße Veranstaltung, altes Geld und die wollten nicht, ich habe halt ins Bild nicht gepasst.
Niemals.
Und das hat er so gesagt, und wir dachten, das wäre Das wäre alle, das wäre wär ein total Spaß gewesen, so, ne? Und wir reden jetzt noch mit den Jungs darüber, die meinen auch so, die anderen,
Krank.
die da waren. Und dann war es tatsächlich so, dass ich wirklich nicht reingehen durfte. Und ein paar Jungs wollten dann auch aus Solidarität nicht, weil die dachten, das wäre alles ein Spaß. So, aber dann haben die gesagt, okay, nee, ich so, geht mal rein. Und dann war auch der Typ für mich gestorben,
Ja,
also richtig gestorben.
hundertprozentig, Alter. Hat er sich jemals entschuldigt dafür?
Ja, er hat sich die ganze Zeit entschuldigt. Also es tut ihm leid und so und Dings und ich sagte, das wär ein Scherz, weil das war so ein harter Typ und voll auf lustig und Dings. Ich meine, ich habe ja auch mit ihm zusammengearbeitet. Das war quasi auch mein Vorgesetzter und wir haben auch voll viel. Wir waren dann 6 Wochen in Teneriffa auf einer Veranstaltung, die da ging, dann in Las Vegas, also schon so auch Hotelzimmer geteilt und so. Und dann sagt er das halt einfach so. Und ich dachte, das wäre ein Scherz, so wie wir immer so Scherze machen. Und ja, das war auch das einzige Mal, wo ich so eine Erfahrung gemacht habe. Aber nicht, weil ich, also ich, das ist halt alles, ob es Rassismus ist oder halt
Ja,
dieses
was ist denn
Besoffen
das
sein,
sonst?
so. Also das ist halt, beides halt Scheiß. Dann lad uns komplett nicht ein. Aber für mich war es sehr demütigend und deprimierend, dass ich da so wie so, ey, wie ich komme da so rein und wie so ein, das kann ich jetzt auch nicht so sagen, aber halt so wie, also wie als hätten mich 5 BCC, nee, BBC, also ich wollte es eigentlich nicht BBC sagen, aber wenn ich BCC sage, kommt, denkt jeder an BBC, wirklich ohne Vaseline Ravoms. So. Und
Und
dann
deine
beim Rausgehen mich
Vergleiche,
noch ausgepeitscht.
Digga, deine Vergleiche, dieses
Ja, was soll ich denn
hier,
sagen?
am
Aber
Ende war es
es
die
ist.
purste, Digga, das ist die purste Form von Rassismus, also sorry.
Ja, das war geisteskrank, auch alte Münchner Familie.
Ja, das ist ja vollkommen crazy. Also, man
Versuch
hält
jetzt,
fest.
versuch, versuch jetzt, versuch nach Jahren immer mal wieder Kontakt
Ja,
aufzunehmen.
vergiss
Ich
es,
weiß
Mann.
aber,
Vergiss es.
vorbei,
Also,
vorbei.
man
Also
kann
es ist.
festhalten, man kann weiterhin uns beide für Junggesellenabschiede buchen.
So.
Hochzeiten. Ganz ehrlich, ich war ja auch gerne, also ich persönlich, ich wollte gar nicht auf diese Hochzeit. Das ist mir doch, Junggesellenabschied ist viel witziger als Hochzeit.
Hundertprozentig.
Also ganz ehrlich, also jeder, der uns beide im Doppelpack auch für einen Junggesellenabschied buchen möchte, ist vielleicht ein neuer Geschäftszweig für uns, John.
Auf gar keinen Fall, ey. Dann haben wir die Einladung des Grauens hier und dann müssen wir absagen und was weiß ich, so ein Bullshit.
Ich bin jetzt dann Rentner, ich brauche Jobs, also von daher. Immer her damit mit den Aufträgen.
Anyway, es ist ein bisschen persönlich geworden, aber es kam jetzt gerade bei mir hoch. Aber ja, das war scheiße. Aber ey, lass mal ein bisschen über Basketball reden.
Wirklich? Sind wir im Basketball-Podcast, oder was?
Ja, so ein bisschen müssen wir so tun. Jetzt ist es passiert, war ja eh klar. Euroleague ohne deutsche Beteiligung. Dein
Du meinst ohne
Resümee
deutsche Beteiligung in den Playoffs?
in den Playoffs, genau. Dein Resümee, was sagst du zu den Leistungen von Bayern? Ich meine, die haben am Ende ja noch gehofft und so. Wie schaut's aus? Meinst du, die können nächstes Jahr mehr angreifen? Oder jetzt ist auch die Diskussion Alba Berlin Eurocup. Und ja, also was ist dein Resümee halt jetzt von der Euroleague, gerade vor den Playoffs?
Bei den Bayern sicherlich schade. Ich denke schon, dass sie das Zeug dazu gehabt hätten, zumindest in die Play-ins zu rutschen. Allerdings, wenn man die Kader vergleicht mit den Mannschaften, die jetzt unter den ersten 10 steht, dann muss man glasklar festhalten aus meiner Sicht, dass da schon einfach noch mal ein Qualitätsunterschied gibt. Und ich glaube, dass wir bei den Bayern auch alleine schon wegen der Aussage, die Marco Pesic getroffen hat, dass er sich sicher ist, dass der FC Bayern Basketball die Chance hat, in den nächsten 10 Jahren die Euroleague zu gewinnen.
Ja.
Diesen Weg mit SAP-Garden ab nächstem Jahr etc. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass man nochmal an dem Kader bastelt und nochmal einen Qualitätsspieler in den Kader reinbekommt. Am Ende des Tages würde ich sagen, war man über die Saison hinweg gerade auf den Guard-Positionen zu inkonstant. Zwei junge Point Guards, die sicherlich noch viel vor sich haben, aber du musst eben nicht umsonst, heißt der Slogan in der Euroleague, Every Game Matters, in jedem Spiel voll da sein. Und da gab es einfach zu häufig auch mal einen Ausfall, den man dann nicht mehr kompensieren konnte. Francisco war ja immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Er hat Spiele gewonnen, wie zum Beispiel bei Partizan durch seinen unfassbaren Game-Winner. Hat dann aber auch ein paar Spiele einfach nicht funktioniert. Bolmaro hat in der Crunch-Time gerade am Anfang der Saison häufig entscheidende Turnovers kreiert am Ende des Spiels. Von daher, ich glaube, es war ein sehr lehrreiches Jahr vom FC Bayern. Ich finde den Platz 15 ein bisschen, ich denke, sie bleiben jetzt auf dem Platz 15 am Ende der Saison, finde ich ein bisschen zu niedrig. Ich denke, realistisch eingeschätzt wäre es eher so Platz 12, 13, was gerechtfertigt wäre dann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man da nächstes Jahr nochmal eine Schippe drauflegt, um unter den ersten 10 zu stehen. Das muss der Anspruch sein und da, das wissen wir alle, das ist auch der Anspruch vom FC Bayern. Was Alba angeht, natürlich wie immer
eine Schwierigkeit. Ganz kurz zu Bayern, ganz kurz, wenn wir da, da sind. Serge Ibaka, gute Verpflichtung. Man hört ja, dass es vielleicht sein könnte, dass er noch ein Jahr bleibt bei Bayern. Was sagst du dazu? Ich meine, also für mich persönlich hat er schon ein paar Schlüsselmomente, Schlüsselszenen in ein paar Spielen gehabt, wo du halt sagst, okay, das ist der Unterschied, das ist dieser Gamechanger. Aber von meinem Gefühl her, ich meine, er hat ja ein Jahr lang nicht gespielt, ne? Kam der erst so später wieder rein. Ich glaube, wenn der jetzt mal eine komplette Vorbereitung macht, wäre das schon, glaube ich, so ein Punkt, wo man halt drumherum was bauen kann. Oder wie siehst du das?
Ja, allerdings darfst du da das Alter auch nicht außer Acht lassen. Ja. Du brauchst da mindestens nochmal einen Backup, der auch eventuell den Drang hat, Starter zu werden. Ja, was natürlich auch schwierig für die Bayern jetzt in der Endphase war, war die Verletzung von Booker, gar keine Frage.
Ja.
Aber klar, die Bayern haben mit Ibaka eine unfassbare Qualität da unterm Korb, offensiv wie defensiv. Und wäre natürlich geil, wenn man ihn halten kann.
Ja.
Ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so unausgeschlossen. Ja?
Ich glaube, er mag die Stadt halt, ne? Also es ist natürlich, ich meine, fürs Geld wissen wir alle, macht er es nicht mehr, weil der ich meine, das kann man überall einsehen, hat über 100 Millionen verdient, ist Champion geworden, so, ne, so. Aber ich glaube, der hat einfach nur Bock zu zocken. So, was man so mitbekommt, ist immer, der ist auch sehr, sehr professionell, so, ne, und ist auch so mit der Letzte, der halt auch geht, weil er sein Retreatment komplett halt alles hat. Ich glaube, der hat auch seinen eigenen Physio, Fahrer, Koch und was weiß ich. Also er achtet schon auf den Körper. Ich bin mal gespannt, wenn die den halten können, wie es nächstes Jahr ausschaut. Ich glaube auch mit den Boom SAP Arena. Und eine Frage, beziehungsweise
SAP Garden, immer,
SAP Garden. SAP Garden. Eine Frage, die ich jetzt halt habe, die du vielleicht als Basketballer beantworten kannst, weil ich bin ja öfters bei Spielen von Bayern. So. Und dass die jetzt nicht überall 100% Basketballfans sind, die da sind, sondern auch neue Leute, die sich auch interessieren, die vielleicht Fußballfans auch so sind. Und immer kriege ich das Ding, Alter, was spielen die für eine Scheiße? Wir sind doch FC Bayern. Vielleicht kannst du mal den Leuten nochmal erklären, sodass halt FC Bayern Basketball, wie ist das im Vergleich in der Bundesliga, wo siehst du die halt so, mit welchem Verein kannst du es vergleichen? Und ist das tatsächlich so, dass die wirklich nicht so viel Geld von Bayern gesponsert bekommen, dass die halt, weil es heißt mal, warum haben wir nicht auch so wie Real Madrid 3 oder 4 ehemaligen NBA-Profis?
Real Madrid hat keine 3 oder 4 ehemaligen NBA-Profis.
Herr Sonja, Campasso.
Ah, ja.
Muscha.
Also okay. Okay, ja. Die waren aber alle vorher bei Real, die sich dann mal in der NBA
ausprobiert. Ja, trotzdem, es waren ja. Also ja. Trotzdem muss man es schaffen,
Ende, in der NBA zu spielen. Am Ende ist es. Am Ende, schau mal, das ist bestimmt das Doppelte vom Budget.
So, und das so
andere, du es auch mal sagen. Und weißt du, was auch andere. Das ist ja das Schwierige auch in der Euroleague, ist ja, dass es über mehrere Länder verteilt ist, dadurch auch beispielsweise alles, was Steuern angeht.
Ja.
Du weißt selber, du bist selber Arbeitgeber.
Ja. Ja.
Wenn hier jemand 100.000 netto bekommt, ja, ja, dann kostet dich das als Arbeitgeber, kostet dich das 215.000.
Ja, nee, ist nicht so viel, aber ja, du hast recht, ja, 200.000 bestimmt.
200.000, also sagen wir mal, Pi mal mit dem Daumen, das Doppelte. Ja,
ja, genau.
Oder?
Ja, man sagt immer, also ich habe halt meinen Rat bekommen, von das, was ich netto bekomme, also als Unternehmen ist es nochmal anders, tu einfach die Hälfte erstmal weg, auf ein separates Konto für die Steuern, was noch kommt. Und wenn du was übrig hast, gut, wenn nicht, hast du keine Überraschungen.
Ja, das ist jetzt als Selbstständiger, aber ich rede jetzt aus der Sicht des Arbeitgebers, was es dich kostet. Weißt du, was ich meine? Und wenn du jetzt sagst, hier, wenn wir jetzt annehmen mal, der Spieleretat von FC Bayern ist 10 Millionen. Sagen wir jetzt einfach nur mal als Summe. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht stimmt.
Ja.
Dann kostet es im Endeffekt dem FC Bayern, wenn wir sagen, wir rechnen jetzt mal mit dem Doppelten, 20 Millionen.
Ja.
So.
Ja.
In anderen Ländern kann es aber sein, dass diese 20 Millionen einfach so den Spielern bezahlt werden, weil man vielleicht gar keine Steuern zahlt.
Oder auch mal Gönner hat, die den Koffer verteilen.
Weißt du? Und natürlich als Spieler, wenn du dann wenn den Bayern gerne hätte und sagst so, hey, du bekommst von uns 1 Million, ja, und dann kommt aber die andere Mannschaft und sagt, bei uns kriegst du aber 2 Millionen. So, okay, was machst du? Ja?
Ja.
Noch dazu ist der FC Bayern, der ist ein interessanter Standort und die Spieler nehmen das, glaube ich, schon wahr.
Ja.
Aber es ist halt noch kein Traditionsstandort, wo, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, Roter Stern und Partizan, da verdienst du natürlich auch extrem gut, aber da macht es nochmal auch schon ein bisschen Reiz aus, vor diesen Fans zu spielen.
Also würdest du sagen, wenn Bayern München Fans hätte wie Roter Stern, Partizan, Belgrad, dann würden mehr Spieler kommen, und also weil das natürlich ein Anreiz ist und halt bessere Stimmung, bessere Spieler, besseres Ranking.
Ich glaube, von der Attraktivität für den Standort macht es schon was aus. Also bin ich ehrlich so, ne? Gerade wenn du ein Spieler bist, der sich mit Fans identifiziert. Es gibt natürlich auch viele Spieler, denen ist es scheißegal, wo sie spielen. Die Verbindung zu den Fans ist scheißegal, ob sie machen ihr Geld und gewinnen am Ende vielleicht irgendeine Meisterschaft. Aber es gibt eben auch Spieler, für die ist es wichtig. Ja? Und noch dazu competet natürlich München in der Euroleague auch mit brutal anderen attraktiven Städten. Das sind ja alles Europas Metropolen.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Jetzt kommt noch Paris dazu, jetzt kommt dann London irgendwann dazu. Weißt du?
Dubai Drip.
Ja, wobei die sind nicht interessant. Die sind dann nur wegen Geld interessant. Aber das, was ich meine, ne, du hast da
schon eine Frage, brutale Konferenz. Ich meine, du meckerst ja über Dubai Drip und Kohle. Wenn die zu dir sagen würden, oder?
Million netto? Hör mal auf mit diesen Annahmen, Mann, die langweilen.
Würdest du es nicht
hören, John?
Würdest du nicht für 1 Million netto machen?
Digga, was deine komischen Dinge, würdest du für 1 Million deinen Schwanz abschneiden?
Ja, klar. Habe ich keinen Stress mehr. Weiß ich meine, keine zusätzlichen Kosten. Weißt du, sonst haue ich noch irgendwelche Kinder auf die Welt. 30 Jahre Sachschaden, so, weißt du, ich meine? Nee, lass mal, ja, so für 1 Million, ja, würde ich's machen.
Okay, John, ihr habt's alle gehört, ja. Alle Frauen da draußen, die bei dir immer an der Theke am Wochenende stehen, beim John gibt's nichts mehr. Der Lolli ist weg.
Nee, aber, ja.
Aber es ist auf jeden Fall
tough. Wenn du schon sagst, also Metropolen, ich meine, Berlin als Metropole, was hat dann Berlin falsch gemacht? Weil eigentlich Stadt, alles da, eigentlich auch ein Verein mit guten Fans eigentlich, so, ne?
Aber auf jeden Fall mit vielen Fans.
Vielen Fans, ne? Und Tradition, Alba hat ja, Tradition war ja auch erfolgreich. Was ist dann da schiefgelaufen? Das ist vielleicht, dass die halt rausgekickt werden könnten.
Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, was da schiefgelaufen ist. Ich glaube, am Ende, Alba hat immer so ein bisschen seinen eigenen Weg. Die gehen nicht so den Glamour-Weg, die wollen, die legen extrem viel Wert auf den Nachwuchs, der auch ja. Geld kostet. Ja, sie wollen ja. junge Spieler besser machen, integrieren. Nicht umsonst gilt Alba schon auch als einer der Ausbildungsvereine.
Ein Weltmeister ausgebildet.
Ja, nicht nur deutsche Spieler, sondern allgemein, wenn du mal in die Euroleague guckst, wie viele Spieler ihre erste Station in der Euroleague in Berlin hatten und jetzt ja. woanders sind. Ja, das ist schon immer erstaunlich. Und deswegen ist es so ein bisschen ein anderer Weg. Ich denke, was ein bisschen was ausmacht, ist aus meiner Sicht, wäre es charmanter, wenn sie nicht in der, das heißt sie ja Uber Arena und nicht mehr Mercedes-Benz Arena, sondern die heißt jetzt Uber Arena, nicht da spielen würden, vielleicht nur die großen Spiele, sondern in der Max-Schmeling-Halle, dass du einfach so ein bisschen mehr Zugriff hast. Also ich mag die Stimmung irgendwie in der Max-Schmeling-Halle mehr, bin ich ehrlich. Ja, und am Ende fehlt natürlich da auch...
Apropos Max-Schmeling-Halle, ich habe die Bestätigung bekommen. Es gab McDonald's da drin.
Ah, okay. Ja.
Kleines Menü, nur wirklich Burger, Cheeseburger. Also,
ja, ich mein, dich... man da wieder hin. Dann würde der John auch mal kommen, wenn er endlich wieder
mit McDonald's testen kann. Ne?
Nee, am Ende ist aber auch das gleiche Thema wie auch in München, dass einfach am Ende das Geld, glaube ich, nicht so vorhanden ist, dass du sagst, okay, du kannst konstant, sag ich mal, im Mittelfeld der Euroleague mitspielen.
Ja, ich weiß es nicht. Also, ich finde es halt schade. Also klar, die haben ihren eigenen Weg, junge Spieler und so. Aber ich finde es halt schade, weil Berlin ist die einzige Großstadt, die wir in Deutschland haben. Sagen wir mal ehrlich, was metropolenmäßig halt ist. Ich meine, der Marius Wolf hat ja gesagt, der ist von eine Stunde mit dem Taxi rumgefahren. Ich meine, auch wenn du nicht besoffen bist und ein Taxifahrer von einem zum anderen Ende nach Berlin fährt, brauchst du auch eine Stunde. Deswegen finde ich das ja, so ein bisschen schade. So, ne, so, dass da nicht mehr gemacht wird. Aber ja, sehen, was die Tuchel ist. Die sind leider jetzt wieder abgeschlagen. Letzter, ne, ich meine, 5 Siege ist natürlich halt krass. Wer sind aber für dich jetzt so die Favoriten? Also, wer glaubst du, wer wird's machen?
Am Ende muss man natürlich schon sagen, dass die spanischen Teams ja. wieder vorne wegmarschieren. Real, Barcelona. Fenerbahce ist extrem gut seit dem Trainerwechsel in Fahrt gekommen. Also die drei sehe ich auf jeden Fall im allerengsten Favoritenkreis, wenn ich ehrlich bin. Aber auch Mannschaften, weißt du, es kommt halt immer drauf an, wer im Final Four ist.
Ja.
Also in so einem Final Four ist immer alles möglich. Das hat man schon in den letzten Jahren gesehen. Beispielsweise, als man bei Olympiakos gesagt hat, ey, Olympiakos, die müssen diesen Titel gewinnen. Die haben so geilen Basketball gespielt. Und dann sticht einfach Sergio Llull mit seinen 36, 37 Jahren, keine Ahnung wie alt ist, er sticht ihn einfach mitten ins Herz. Da darf man, weißt du, wenn so eine Mannschaft wie Maccabi beispielsweise ins Final vorkommen würde, die sind so offensiv loaded. Ja? Ja. Wenn die einen Sahnetag haben, wenn da alles zusammenpasst, brutal gefährliche Mannschaft.
Ja? Ey, sag mal, aber ganz ehrlich, der Lull, ne, war ich ja Fan von, aber seit letzter Saison hat er jeglichen Respekt vor mir verloren.
Wegen der Situation mit Kevin Panther.
Genau. Also nee, nicht die Aktion da, diese Fights und so, die er auch mit provoziert hat, da wo...
Ja, das war ja sein hartes Foul, das er genommen
hat. Genau. Und dann auch dieses Leute provozieren, so tun auf Unschuldsnamen, so dieses typische Spanische wieder. Und da hat er von mir aus... Und dann, das gab noch dieser Typ, ich meine, am Ende des Tages, Partizan hat 2-0 geführt, weiß ich meine. Und dann ist halt, da hat sich auch Exum halt verletzt. Bei der Aktion, ne? Und ich meine, die haben ja dann halt die Spieler nicht mehr gespielt. Und das ist schon so, wo ich sage, Am Ende des Tages, wenn du gewinnst, hast du es verdient, aber halt, wo ich sage, hey, Leute.
Ja, das war halt die letzte Chance. Das war die letzte Chance, ne? Diese Provokation, dieses harte Foul, diese Provokation, das war die letzte Chance, wenn man ehrlich ist.
Ja, aber guck mal, durch die Schlägerei haben die ja zwei Spieler verletzt, die dann nicht mehr spielen konnten.
Ja, ja, absolut. Ich bin auch überhaupt kein Fan davon.
Ja, also, und das finde ich halt einfach so, in der Bewertung wird sowas halt, also außer jetzt bei den serbischen Fans dann, ne? Also jetzt nicht ganz Serbien, sondern halt bis auf Roter Stern so, weil war das halt, finde ich, dass das in der Diskussion zu selten wegkommt. Aber eine
kurze Frage, ist natürlich unsportlich, da braucht man gar nicht drüber reden. Aber sagen wir mal so, ein Spieler, Dortmund steht im Finale, ja, und ein Spieler läuft 1-1 auf den Torwart zu. Einer von Dortmund hasselt hinterher, ja, und das ist der beste Spieler, keine Ahnung, du gibst ihm einfach die fieseste Blutgrätsche von hinten, ja, sodass das Tor nicht fällt und der Torwart, du verletzt vielleicht dabei noch den besten Spieler und der Torwart hält dann den Elfmeter.
Aber der fault, kriegt eine rote Karte, weil er ja frei vom Tor ist. Das heißt, der ist weg. Null durfte noch spielen. So, und dann haben bei der Schlägerei haben die dann den besten Spieler noch, zwei besten Spieler noch verletzt oder drei und Dortmund kann es nicht so kompensieren wie jetzt zum Beispiel ein Real Madrid. Und dann ist das schon so. Und der Null durfte ja, die ganze Zeit weiterspielen. Ja, aber es
gehört zum Spiel dazu.
Ja, dann hätte ich auch lieber gesagt, okay, dann hätten die auch vogelfrei für Partizan sein können. Ne? Und ich fand es auch von der Euroleague, die Sperren waren auch sehr, sehr Madrid-lastig. Also so. Das war schon wieder, der größere Verein kriegt halt wieder die meisten Benefits.
Ey, brauchen wir nicht drüber reden. Also aus meiner Sicht, Yabusele, dass der nochmal im Basketballfeld sehen durfte, ne?
Ja.
Ist schwierig so.
Anyway, aber trotzdem ist Real auch mein Favorit.
Ja, ich bin ja tendenziell eher so, ich bin immer eher Barca-lastig. Ich weiß nicht warum, aber schon als Kind, egal ob Fußball, also ich finde, aus der Ferne betrachtet, ich bin jetzt kein Barca-Fan oder so, aber ich war immer so, wenn du die Duelle Barca-Real, war irgendwie immer Barca, ich weiß nicht warum.
Ich war eine Zeit lang auch Barca, ne? Obwohl ich schon eigentlich Real schon immer so geil fand, also vom Fußball. Und dann war ich halt eine Zeit lang Barca, auch weil du in der Stadt Barcelona warst, weil es irgendwie cool am Dings. Aber Messi hat mich abgefuckt. Einfach so, weil er nicht fannah ist. Der unsympathischste Superstar, den ich kenne. Und deswegen bin ich wieder auf Madrid geswitcht. Aber weißt du, was so lustig ist? Je nach Konstellation könnte Final Four ein spanisch-griechisches Duell sein.
Ja, ja, absolut.
Also stell dir mal vor, so jetzt irgendwie...
Ich fand es halt auch krass, wenn wir nochmal zu griechischen Teams kommen, weil der zweite Mannschaft aus Griechenland neben Olympiakos natürlich Panathinaikos, die sich ja wieder... Also, wenn wir darüber sprechen, dass Shady-Gelder steuern, was weiß ich so, dann muss man auf jeden Fall auch Panathinaikos gucken, die sich da eine Mannschaft zusammengebaut haben. Crazy, da weiß auch keiner, wo die dieses Geld hernehmen. Ne? Und jetzt, du hast einen sehr umstrittenen Trainer. Ja? Ataman, ehemaliger FS-Trainer, der mit Tibor Pleiss zweimal die Euroleague gewonnen hat. Jetzt zu Panathinaikos. Ne? Der wirft jetzt einfach öffentlich seinen eigenen Spieler, Vildosa, ja, er hat auch in der NBA gespielt, etc., wirft ihn einfach einen Bus unter den Bus im Interview und sagen so, ey, der hat 1-7 aus dem Feld geworfen, warum wirft überhaupt ein Spieler wie Vildosa 7-mal auf den Korb? Also geisteskrank. Keine Ahnung, was da schon wieder los ist, Mann. Immer sehr umstritten. Und am Ende ist das aber auch wieder eine Mannschaft, die extrem schwierig zu spielen ist, aber ich glaube, für den Titel am Ende reicht es nicht.
Und die haben auch NBA-Champions drin, ne?
Ey, da spielt ein Kendrick Nunn.
Ja.
Kendrick Nunn, offensiv einer der, wenn nicht der beste Offensivspieler der Euroleague. Der spielt halt 0,0 Verteidigung. Muss man auch
Chicago Boy?
Wie bitte?
Chicago Boy?
Ja, also dann hast du Lesor als Center, Taff und so. Aber ich bin gespannt. Ey, das wird auf jeden Fall
Weißt du, wer der
Playoff-mäßig.
Champion ist?
Wie bitte?
Der NBA-Champion in der, im Roster.
NBA Champ. Wer ist es denn?
Kostas Antetokounmpo. Der ist ja vor Giannis und seinem Bruder ein Champion geworden mit Lakers. Wusstest du das?
Nee, wusste ich nicht, aber hat er überhaupt einen Ring bekommen, oder was?
Ja klar. Und zwar mit der so mit LeBron und so bei diesem Covid Championship ist er mein Mitmeister geworden.
Ah, Covid, ja.
Aber du musst auch, also auch Grant ist halt da, der hat auch NBA gespielt. Also es ist schon.
Ja, die sind stacked ohne Ende. Also,
Also.
absolut. Dann hast du hier noch Juan Hernan Gomez, ja, der besserer Schauspieler ist
Wollte ich
eigentlich.
gerade sagen.
Er ist schon verrückt, was da in der Euroleague jetzt rumläuft. Aber ey, ich freue mich auf die Playoffs, Mann. Das ist immer die krass intensivste Zeit. Ich bin auch gespannt, das erste Mal ja mit so einem Play-in, wie das in der Euroleague dann läuft.
Ja.
Ich hoffe ja wirklich, dass da irgendwie Partizan noch reinrutscht. Muss man jetzt aber erstmal gucken, wenn. Ich glaube, Efes muss gegen Roter Stern verlieren und Partizan muss gewinnen. Dann ist Partizan Zehnter. Wäre auf jeden Fall geil, weil die Atmosphäre einfach verrückt ist. Ja, und die reisen auch überall.
Das wäre geil.
Die
Also
reisen überall hin.
wenn wirklich irgendeiner von denen Partizan, also oder wenn Partizan jetzt ins Final Four kommen wollen würde, was meinst du, was in Berlin los wäre?
Ja.
Das wäre heftig. Naja, schauen wir mal, was da geht. Ey, wir müssen auf jeden Fall, ist heute ein großer Tag für einen Homeboy von uns.
Ja, schieß
Weißt
er
du,
halt schieß halt los.
heute ist Finale. Paris Basketball.
Oh shit, das erste Spiel.
Euroleague. Ja. Erstes Spiel heute. Und wünschen wir mal auf diesem Weg unseren
Ist
Homie.
ein französisches Finale im Eurocup. Ich bin gespannt. Was schon mal krass ist, TJ Shorts, der letztes Jahr oder die in den letzten Jahren in der Bundesliga rasiert hat, wurde Eurocup-MVP mit Abstand hochverdient. Thomas
Ja.
Isaio, der Trainer von Paris, wurde Coach of the Year. Boah,
Schon
den könnte,
krass eigentlich,
ey, ganz
oder?
ehrlich, alles andere als die Krone, ja, gegen, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht,
Ich
Jill
auch nicht.
Borg?
Bo, keine Ahnung, ich bin ja
Egal, andere
Burg.
französische Mannschaft,
Burg.
bin ich gespannt. Wenn sie den Titel holen, dann wäre das auf jeden Fall für mich keine Überraschung. Sie waren mit Abstand die beste Mannschaft in diesem Jahr.
Schaust du dir es an oder schaust du eher Fußball heute Abend?
Weiß noch nicht mal, wo Fußball läuft und ich habe eigentlich auch keinen Anbieter, der Fußball zeigt. Von daher werde ich mir Basketball anschauen.
Okay.
Aber ich hätte auch so mir Basketball angeschaut. Digga, ich habe jetzt auch am Wochenende so viel Basketball geschaut wie noch nie, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir mal wieder als kleine Überleitung am Sonntagabend ran NBA auf ProSiebenMax angeschaut, weil endlich mal Dallas dran war mit Boy, Maxi Kleber, Luka Doncic und es war wieder ein brutales Spiel. In der ersten Halbzeit dachte ich mir so, Bro, langweilig ohne Ende. Houston war teilweise mit 20 vorne.
Ja.
Houston hat krass gespielt. Sie hatten ja noch eine Minimalchance
Genau.
auf den 10. Platz im Westen.
Genau.
Ja,
Die
mit der
wollten halt
Niederlage
Golden
jetzt.
State Warriors den Platz halt quasi wegnehmen.
Genau, mit der Niederlage aber keine Chancen mehr. Und es war wirklich bis kurz vor Schluss hat es danach ausgesehen, dass Houston dieses Ding reißt. Und dann hat aber am Ende ein auch Ex-Euroleague-Spieler, Dante
Exum,
Exum.
hab vorhin noch geredet, dass er umgenietet worden ist. Und dann hat jeder denkt, Luca macht den recht, bam, für die Verlängerung.
Für die Verlängerung und dann da die Mavericks gewonnen. Luka und Kyrie gestört zusammen. Gestört,
Wahnsinn,
ne? Krank. Und vor allem, aber ich sag dir eins. Mein, und jetzt kommt's, Alman MVP der Woche kommt nämlich von den Dallas Mavericks,
ja,
und heißt Maxi Kleber. Der Junge, erstmal, er kommt rein, provoziert ein bisschen, wird umgenietet. Damit fliegt, ich weiß nicht mehr, ich glaube Thompson von den Houston Rockets fliegt, ja. Disqualifizierendes Foul, ciao.
Amen Thompson.
Fliegt, Kleber an die Freiwurflinie, holt sich ein bisschen Confidence an der Freiwurflinie, ja. Am Ende stehen bei dem jungen Mann 9 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals, 1 Block.
30 Minuten.
Denkt man so, okay, solide Lineup. Stat-Lineup, ja. Aber er hat das beste Plus-Minus-Verhältnis von plus 29. Weil als er das erste Mal das Feld betritt, war Dallas schon ziemlich weit hinten.
Kannst du nochmal ganz kurz erklären, was das Plus-Verhältnis, Plus-Minus-Verhältnis ist?
Plus-Minus-Verhältnis bedeutet, wenn bei einem Spieler plus 29 dort steht, dann hat praktisch in dieser Zeit, wo dieser Spieler, also in dem Fall Maxi Kleber auf dem Parkett gestanden war, war Dallas 29 Punkte vorne. Also hat 29 Punkte geführt, sag ich mal, im Verhältnis.
Also wenn er auf Parkett war, war immer, weißt genau. Genau.
Und eben dementsprechend andersrum wäre es bei Minus, es wäre eine ziemlich schlechte Statistik gewesen. Und du hast aber gemerkt, aber warum der Grund für mich, warum er der Allmann MVP der Woche ist, ist auch der, dass er einfach, du hast gemerkt, Jason Kidd hat eine Verteidigungs-Line-Up gesucht, wie sie Houston stoppen können. Und er hat immer wieder dann Maxi aufs Feld gebracht, weil er einfach einer der konstantesten Verteidiger ist, weil er so viele verschiedene Positionen verteidigen kann, ja. Und da hast du einfach gesehen, hey, der ist für die Mannschaft krass wichtig. Ich weiß, der wird in Dallas immer so ein bisschen gehatet, aber am Ende brauchst du eben auch solche Spieler, wenn du was erreichen willst. Und ich bin mal gespannt, also du kannst, glaube ich, Dallas in den Playoffs, weiß ich nicht, ob ich die spielen möchte, so. Ne?
Nee, vor allem weißt du halt nicht, also das Doppelpack da vorne, Kyrie und Luca, das ist einfach geisteskrank. Also ich hätte nicht gedacht, dass die funktionieren zusammen, aber das ist ja Wahnsinn. Also wirklich, genauso wie ich in den Playoffs, auch wenn die am Schwächeln sind, nie gegen die Warriors spielen wollen würde.
Niemals.
Nie einen Champion unterschätzen. So, weiß ich meine, so.
Ey, also. Und jetzt schaust du dir mal den Westen an, ne? Im Westen hast du oben Minnesota 54 Siege, Denver 54, OKC 53.
Ja.
Also das wird bis zum Ende spannend, wer da oben an erster Stelle ist.
Vor allem, wer ein Play-In-Turnier spielt.
Genau, und so, wer dann Play-In. Weil ganz ehrlich,
willst du, noch vier Spiele?
Ey, willst du als Minnesota dann am Ende gegen die Warriors?
Oder die Lakers hast du ja auch noch da auf Platz 9 gerade, ne?
Ja, ja, genau, okay, aber die müssen ja dann alle erstmal in den Play-In gegeneinander spielen, ja, und schauen, wer sich dann dafür qualifiziert.
Also guck mal, stand jetzt, ne, so Kings, Lakers, Warriors. Die um den letzten, die drum kämpfen, gegen Timberwolves zu spielen.
Stand jetzt, ja. Also im Osten ist das Ganze klar. Da ist Boston ganz oben gesetzt. Aber da nehme ich auch spannend. Sie könnten eventuell auf Philly treffen, wo Embiid jetzt zurück ist. Und aus meiner Sicht ist ja Philly jetzt nur so weit da unten, weil Embiid halt lange verletzt war jetzt, ne?
Ja.
Das wird auch interessant. Dann auch vor allem Orlando. Heimrecht. Knicks vielleicht Heimrecht.
Apropos Orlando. Unser Boy Franz Wagner ist mit unter 22 einer von 6 Spielern, die mehr wie 4000 Punkte gemacht haben, mehr wie 1000 Rebounds, mehr wie 700 Assists. Jetzt kommt's. In dieser illustren Runde ist dabei LeBron James, Chris Paul, Russell Westbrook, Luka Doncic, Anthony Edwards. Wir haben hier fünf ziemlich sichere, bei Anthony Edwards weiß ich noch nicht, aber vier ziemlich sichere Hall of Famers.
Absolut crazy.
Und der Boy Franz ist dabei. Also
Franz, was heißt Wagner, es? Was heißt es?
Was heißt es?
Er ist auch ein zukünftiger Hall of Famer.
Und das ist ja die Frage. Hoffen wir mal, dass es einer so wird. So, weiß ich, meine, dass er ja mal ein bisschen an Dirk rüttelt, so, ne? Aber das ist schon Wahnsinn. Guck mal, die Namen. Du bist einfach in einer Liste mit LeBron James, Chris Paul, Russell Westbrook, Luka Doncic und Anthony Edwards. Das ist Wahnsinn.
Das ist, absolut, ist Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Jetzt hat er sich leider verletzt.
Ob der dabei ist, ist dann wieder die Frage. Ne?
Wir hoffen, dass er pünktlich zu den Playoffs wieder fit ist.
Aber mal ganz ehrlich, er ist umgeknickt. Und
wir wissen ja, wie das bei der Weltmeisterschaft war, meinst du, ne?
Wie es geendet hat.
Ziemlich gut.
Ziemlich gut.
Ey,
Nehmen wir lieber. Du, pass mal auf, wir wollen ja eigentlich noch die UConn und March Madness und sowas halt
besprechen. Wie heißt die UConn? UConn. Junge, lass du mich doch mal eine Überleitung machen, Alter.
Achso, ja, mach
du mal deine wacken
Überleitung. UConn.
UConn, Alter, du bist auch so ein UConn. Lass uns noch mal in den Staaten bleiben. Größtes Sportevent, was dieses Wochenende anstand, war March Madness. Ey, und ich sagte, wir sind ja am Sonntag von Quartenbrück zurückgefahren.
Ja.
Und wir haben uns alle im Spiel das NCAA-Finale der Frauen angeschaut, weil das ja einen riesen Hype gab. Ne? Da hat Iowa gegen South Carolina gespielt, beides Number One Seeds, die sich da gegenüberstanden. Und das Krasse war ja, dass South Carolina bis zu diesem Spiel noch kein einziges Spiel in dieser Saison verloren hat. Ja. Und sie jetzt auf diesen absoluten Superstar Caitlin Clark getroffen sind, ja. Wo ja alle davon sprechen, ey, Steph Curry des Frauenbasketballs, absolut diesen Frauenbasketball in Amerika auf nochmal auf eine ganz andere Stufe gebracht. Und habe ich mir natürlich auch reingezogen. Und ey, krankes Spiel. Komplett zwei unterschiedliche Spielstile. Iowa, Abtempo, schnell ohne Ende, Dreier draufgeknallt des Wahnsinns. South Carolina, so ein bisschen mehr Größe, bisschen mehr Körper. Auf jeden Fall da in dem Punkt überlegen. Haben am Ende auch gewonnen. Aber ey, was die Caitlin Clark für freche Dreier rotzt, ja. Mit was für einem Swag die spielt, ist schon ziemlich geil. Ich muss mir überlegen, die hat über die Saison hinweg 31,6 Punkte, 8,9 Assists und 7,4 Rebounds geaveraged und war damit in Punkten und Assists die Beste im ganzen Land. Hat in dem Spiel wieder 30 Punkte und 8 Rebounds aufgelegt. Das war schon verrückt. Ey, und dann, ja, sie so, das ist schon tough, wenn du das ist so das Finale, du verlierst es und du weißt, das war das letzte Spiel für deine Mannschaft, für Iowa, weil sie jetzt in die WNBA geht.
Das ist krass.
Sie wurde dann auch von der gegnerischen Trainerin nochmal, sag ich mal, gehypt und hat dir gesagt, so, hey, danke, dass du unseren Sport auf ein anderes Niveau gebracht hast, weil du so ein krasser Superstar bist. Aber es war schon ziemlich krass zu sehen und wie so eine Person wirklich so ein bisschen den Sport verändert hat dort, ne? Also, das schon.
Weil du hast ja, selbst wenn du mit Basketball nichts zu tun hast, gar nichts, ist der Name immer irgendwie aufgeploppt.
Ja, ja.
Weißt du, deutsche Medien, nicht nur amerikanische, deutsche Medien, dann Instagram, viele haben die gepostet und so weiter und so fort. Und ihr habt es ja auch viele gegönnt, so, ne? Aber das ist, glaube ich, das zweite Finale, das sie verloren hat, ne? Das ist natürlich schon heftig, aber halt.
Ja, und überleg mal, South Carolina ist am Ende, was war es jetzt? 38 Siege, 0 Niederlagen.
Perfekte Saison, ne?
Undefeated. Ey, crazy. Crazy. Wenn du das Pardon anschaust, Männer, war gestern Abend das Finale?
Da haben wir eine Nachricht bekommen, deswegen steigen wir es nur kurz an, weil wir haben jetzt Dienstag 14.45 Uhr und der Nils Giffey wird mit uns halt später halt kurz reden, was wir halt dann reinschneiden werden, weil er dann uns halt so ein bisschen so erklärt, also ich meine, der ist ja auch Hype und der hat mir auch geschrieben, der will unbedingt was dazu sagen, ne? Sollen wir es einfach ja, auf ihn warten oder sollen wir kurz anschneiden und sagen, was abgeht?
Ja, ey, wir wollen natürlich jetzt gleich dann mit ihm drüber sprechen, dass seine ehemalige Mannschaft UConn, mit der er auch zweimal den NCAA-Titel gewonnen hat, jetzt wieder gewonnen hat. Viele haben ja, es gab nicht wenige, die auf Purdue gesetzt haben, die mit Zach Edey einen absoluten Superstar in ihren Reihen haben, kanadischer Nationalspieler schon. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt, wie er so das Finale verfolgt hat, was für Kontakte er noch drüben an die Universität hat. Und das checken wir aus und das besprechen wir gleich mit Nils Giffey.
Also Leute, in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt für das Erste. Und ja, und dann sind wir gespannt, was der Kollege noch dazu sagt. Das hängen wir direkt mit dran. Also, seid gespannt. Bis später.
Peace. So Leute, da haben wir ihn. Ja, da haben wir ihn früh am Morgen. Wir wollten ja eigentlich gestern Abend noch aufnehmen, John. Wir haben es ja gerade eben im Podcast besprochen. Hat sich auf heute Morgen 8 Uhr verschoben. John schaut richtig frisch aus. Ja. Nils, mein Jung, wie geht's dir? Schön.
Alles gut.
Im Pulli.
Sieht auch richtig frisch aus. Eigentlich müsstest du so ausschauen wie ich. Also gerädert, gefeiert und so weiter und so fort.
Bei mir ist alles gut. Bei mir ist alles gut. Ey, nach den Nachrichten, Mann.
Ja, verrückt, oder? Erzähl mal, du als alter UConn-Absolvent, zweimal Champion geworden. Wie hast du das Spiel geguckt? Wie geht's dir gerade?
So, erstmal war der Plan, nachts aufzustehen. Ich glaube, Spiel war 3.30 Uhr und die Idee war natürlich, nachts aufzustehen und sich das anzugucken. Hat überhaupt nicht geklappt. Ich glaube, bis 10 Uhr abends war die Hoffnung da und dann habe ich gesagt, ey, come on, morgen früh schnell aufstehen, kurz die Highlights angucken, ohne zu gucken, wer Champion ist. Aber auch nicht geklappt. Also direkt morgens Instagram und dann war schon alles flooded.
Wann bist du aufgewacht?
Ich bin relativ früh aufgewacht. Ich war irgendwie kurz mal um 5 wach. Weißt du, normalerweise dreht man sich direkt rüber, aber 5 oder 6 war ich wach und dann war direkt Instagram geguckt, okay, wie ist das Spiel gelaufen. Und war krass, war ich auch so dominant. Alter, wieder mit 15 Punkte gewonnen.
Ja, absolut. Hey. Sag mal, hast du die Saison über, hast du ja wahrscheinlich UConn auch verfolgt. Mhm. Habt ihr bei euch in der Mannschaft, habt ihr vor March Madness, habt ihr so ein Bracket gemacht?
Nee, Bracket haben wir dieses Jahr nicht gemacht. Aber okay. Jetzt vom Final Four war noch kleine Wette am Laufen, weil Carson Edwards ist ja auch bei Purdue gewesen.
Ah, okay.
Da war der sitzt direkt neben mir, also der war gestern ein bisschen spicy, ein bisschen was.
Er hat hier nicht solche Wetten gemacht, dass er irgendwie so UConn eine Trainingseinheit anziehen muss.
Hätte ich machen müssen. Oh. Hätte ich eigentlich machen müssen. Das ist eigentlich ein richtiger Fehler.
Ja, geil.
Also ich muss sagen, das verstehe ich nicht wirklich, weil wir haben uns ja vor 2 Wochen oder 3 Wochen getroffen. Und da hast du mir noch erzählt, wie krass ihr seid. Ne? Ja. Also, dass du da nicht da irgendwas da gemacht hast, aber.
Ich hatte das lange nicht auf dem Schirm, dass Carson bei Purdue ist. Bei Purdue war. So.
Ah, okay.
Aber eigentlich, guck mal, wir fahren jetzt, wir reisen heute nach Monaco, wo auch Kemba spielt. Eigentlich hätte ich Carson. Und die beiden sind auch relativ eng, weil Kemba und Carson in Boston zusammen gespielt haben.
Okay.
Also der kriegt so oder so noch seine Packungen ab. der kriegt noch ein paar, paar Sprüche gedrückt, glaube ich, in Monaco von Kemba. Aber ich hätte ihn mal eigentlich mit dem Pulli hier reisen lassen müssen.
Ey, mal nur ganz kurz, dass wir ganz kurz erklären, warum wir jetzt halt, also der Basti und ich jetzt direkt fragen, ob Wetten geschlossen ist. Was bedeutet das einfach mal so ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen? Warum gehen wir jetzt auf Wetten ein oder warum sprechen wir dich drauf ein? Kannst du mir nochmal ganz kurz erklären, was das bedeutet, für ein Uni-Team zu spielen und warum man halt sein Leben lang verbunden ist und warum es auch solche Wetten gibt?
Ja, so diese Connection zu den Teams, diese Connection zu den Universitätsteams ist einfach so, ist riesig, man. Das ist wie Schalke, würde ich mal sagen. Also wenn du da geboren bist, wenn du in der Riegen geboren sind, wenn die
Scheiße. Ich wusste nicht, dass es so scheiße ist, NCAA und Champions League und College zu leben. Also ich wusste nicht, also keine Ahnung. Also, guck mal, ich krieg Plack um 8.10 Uhr in der Früh, Alter, nach 2 Stunden Schlaf. Ich habe auch Kinder, aber ganz andere Kinder. Wahnsinn, ey. Was erzählt der da? Ich kann nicht weiter schlafen gehen, oder was?
Okay. Also es ist tatsächlich so, dass du so eine enge Verbundenheit hast, weil viele von den Unis, ich sag mal, in kleineren Orten sind, eher auf dem Land sind. Da hast du keine großen NBA-Teams in der Gegend, sondern das ist das Sportteam für deine Region, so für deinen Staat. Bei mir war es Connecticut. In Connecticut gibt's kein professionelles Team. Der ganze Staat fiebert so für die Uni. Wenn die Leute zu der Uni gegangen sind, verfolgen die ein Leben lang diese Teams. Und klar, in den 4 Jahren, wo du an der UConn warst, sind Leute zu den Spielen gegangen, sind zu den Footballspielen gegangen. Also viel vom Uni-Leben findet auch um Sport statt. So. Und dadurch hast du halt eine ganz große Verbindung dazu. Und bei uns halt auch immer im Lockerroom wird dann ein bisschen Trash getalkt. Normalerweise, wenn March Madness losgeht, was Basti erzählt hat, hast du halt diese Brackets, die ausgefüllt werden, dass Leute sagen, okay, ich glaube, dieses Jahr sind relativ schnell schon diese ganzen Brackets auch ausgefallen, dass Leute halt darauf wetten, wer wann wo ein bisschen Sweet 16, ein bisschen Elite 8 kommt. Also, das machen schon viele Leute.
Hast du über die Saison hinweg, sag ich mal, UConn verfolgt und am Ende dann auch gesagt, okay, die haben die Chance, ins Finale zu kommen und den Titel zu gewinnen?
Ja, die waren schon das ganze Jahr wirklich gut. So, ja. Richtiger Erfolgsfan hier. Ja, die haben schon über das Jahr hinweg ziemlich gut gespielt und für mich war es cool, da ein paar Spieler mitzunehmen, weil die auch das Team aus dem letzten Jahr relativ gut beibehalten haben und da war schon klar, okay, das wird richtig guter Basketball, die spielen. Die haben in ihrer Conference die Regular Season gewonnen, Big East Championship, dann gibt's ja dieses Tournament in jeder Conference nochmal, was bei uns auch immer in New York stattgefunden hat, weißt du, im Madison Square Garden. Und dann geht eigentlich, ja, das ist so Anfang März, dann geht dieser Hype los, March Madness. Ein paar Freunde von mir sind auch hingefahren und weißt du, dann schickt man sich Fotos aus dem Madison Square Garden. Das ist coole Zeit.
Mit Freunden meinst du deine alten Kollegen oder also die in der Uni gespielt haben?
Genau.
Ah, krass. Also das heißt, ihr habt auch in der Saison halt noch Kontakt oder jetzt mal zum Beispiel jetzt mit Kemba Walker, mit dem bist du ja Champion geworden. Mhm. Hat der dir auch schon geschrieben und sagst so, hey, wir nehmen jetzt mal Edwards Hobbs oder?
Nee, aber den sehen wir morgen. Ich glaube, der wird sich so machen.
Okay, pass mal auf. Ich sag mal so, okay, ihr seid NCAA-Champ geworden. Also wir können ja ins, keine Ahnung, wir brauchen es ja nicht so weiter zu vertiefen, weil die meisten haben es zu diesem Zeitpunkt schon per Highlights gesehen. Also meine brennende Frage ist halt einfach, was erwartet den Leuten jetzt auf dem Rückweg? Wie ist das? Gibt es da so einen Empfang? Gibt es da so einen Balkon, wo ihr einen Trophy bekommt? Ich meine, du warst ja bei uns im Podcast, hast du schon mal angerissen, aber Ecker, was erwartet die Leute jetzt dort, wenn die jetzt da nach Hause kommen in die Uni?
Aber bei uns auf dem Campus haben die vor einer Woche damit angefangen, die Laternen so richtig zu sichern und teilweise Laternen abzuschrauben. Weil das schon, als ich dort an der Uni war, irgendwie immer wieder ein Problem war, wenn ein Team gewonnen hat, egal ob die Männer oder die Frauen gewonnen haben, dass danach wirklich 10.000 Leute auf der Straße sind und da manchmal Autos geflippt wurden, Laternen rausgerissen wurden. Also die Leute, die sind 18, 19, die drehen durch zu dem Zeitpunkt.
Geil. So, aber da gibt es ja bestimmt jetzt auch so eine Parade oder irgendwas für die, wenn die Jungs nach Hause kommen, oder?
Genau. Das wird meistens in der Hauptstadt von Connecticut statt, so Hartford, Connecticut. Und dann sitzt du da auf so einem Doppeldecker und fährst durch die Stadt. Es war ziemlich cool. Größte Ding ist aber eigentlich, dass du vom Präsidenten eingeladen wirst. Wahrscheinlich irgendwie später im Sommer passieren. Dann gehst du schön mit der ganzen Truppe. Ist ja auch lustig, so weißt du, wenn du Mitte 20, Anfang 20 bist, mit Anzug. Ja,
bei dir war es Obama, ne? Bei dir war es Obama, oder?
Ja, bei mir war es Obama.
Gott sei Dank. Ey, stell dir mal vor, du musst zu Trump.
Ja.
Das haben ja einige Vereine, haben es geskippt, ne?
Ja. Also Golden State und so sind nicht hingegangen.
Ja, zu Recht. Also, ja. Zu ehrlich. Aber ey, weißt du, was ich geil finde? Habe ich gerade erst noch gesehen, dass der Assistenztrainer der Sohn von Bill Murray ist.
Ja, wie random.
Richtig random, oder?
Bill Murray ist auch irgendwie die ganze Zeit dabei. Ja.
Aber ey, das stelle ich mir so geil vor, wenn du jetzt dann auf einer Party bist und dann irgendwie mit Bill Murray mal einsäufst. Das wäre, glaube ich, schon ziemlich geil.
Ey, jetzt, wo du es gerade gesagt hast, wie war es eigentlich im Weißen Haus bei Barack Obama? Hast du die Hand geschüttelt, oder?
Ja, yeah. Der hat auch eine unglaubliche Ausstrahlung. Also der hat wirklich eine ganz krasse Aura. Obama war wirklich so eine Figur, wo du merkst, okay, der läuft in den Raum und der ist so entspannt, elegant, hat irgendwie so einen verrückten Swagger um sich herum. Das war sehr, sehr cool.
Ich meine, ist ja auch ein Baller, ne?
Ja, genau. Die haben auch auf dem Areal vom Weißen Haus irgendwie einen Streetballplatz.
Hätte ich eigentlich beim zweiten Mal erkannt?
Nein.
Dann ist das so, here's my man! You again!
Aber die sind so gut gebrieft, das ist verrückt. Wie gut gebrieft die sind und sprechen natürlich dann auch so Details aus dem Jahr an und so unterschwellig und denkst, okay, warte kurz. Der muss jedes Spiel geguckt haben, weißt du.
Aber mal zum Verständnis, ne? Also ich glaube, du hast ja auch schon unsere Angie getroffen damals, ne?
Nee, damals nicht, ne.
Hast du dann Olaf Scholz getroffen?
Wir haben Olaf Scholz nicht getroffen, ne.
Auch letztes Jahr nicht bei der EM Bronze etc.
Nein.
Schau mal, überleg dir mal, wie krass es ist. Du gewinnst mit der Uni.
Ja.
Das March Madness. Und du triffst den wichtigsten Mann der Welt.
Ja.
Ja, den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und du wirst Weltmeister mit Deutschland. Ja. Und du triffst niemanden.
Du musst die Frage anders stellen. Du musst die Frage anders stellen. Du
triffst niemanden, Bruder.
Nein, stopp. Du musst die Frage anders stellen. Weißt du, wenn du nie fragen würdest, hast du die Leute außerhalb vom Basketball getroffen? Dann würde er sagen, naja, sicher, alles. So, schon seitdem ich so ein kleiner Dötz bin, ey.
Wir wurden vom hessischen Premierminister in Frankfurt empfangen.
Ja, da ist aber Ingo Schnapsnase Weiß ist da immer noch wichtiger, glaube ich.
Ey, pass mal auf. Okay, Weißes Haus. Aber aber die wichtigste Frage. Was geht da jetzt ab? Also, jetzt mit, okay, 10.000, das weiß jeder. Aber was geht für euch als Team ab, wie ist es letztes Jahr, also 2011, 2014 gewesen, wo du es geworden bist. Also
für mich
gibt's hier, also die Fragen, die ich jetzt habe, sind mehrere, aber so, wie mir rausgeschossen ist, müsst ihr überhaupt irgendwas noch bezahlen, essen, trinken, kommen irgendwelche Gönner an und geben euch was. Ey, also ich weiß jetzt, bei den anderen, bei dir war es jetzt nicht so, wie ist das jetzt, das Game, stehen die Frauen Schlange, brauchst du Bumble? Brauchst du irgendwas davon, oder? Wie schaut es jetzt aus?
Ich weiß noch, 2011 waren wir in Houston. Also wir haben in Houston gespielt, haben es gewonnen. Und du fährst vom Stadion wieder zurück ins Hotel. Im Hotel war erstmal die Lobby voll mit Fans, mit auch den Sponsoren, die da vor Ort sind. Ist ja auch so ein riesen Happen, ein riesen Event drumherum. Und 20 Minuten später bekommen wir so eine Nachricht und meinte, ey, jetzt kommt jetzt runter, Hinterausgang, let's go, wir machen uns los. Auf einmal steht da Hashim Thabeet, ja, 2,20 Meter mit so einer riesen Stretch-Limo. Macht die Tür auf und bringt auf einmal nur noch alle Jungs rein. Und dann sitzen wir da zu 10, irgendwie ein paar Jungs sind schon vorgefahren und dann halt Abend im Club verbracht. Und das war richtig gut. Am nächsten Tag sind wir nach Connecticut wieder geflogen. Und das war, glaube ich, für mich so die Woche, wo ich das nächste an so einem Rockstar-Leben dran war. Also 19 Jahre, man geht auf jede Hausparty und gehst in jeder Kellerparty und hat wirklich so das Gefühl, so, okay, die Crowd öffnet sich immer, wenn du reinkommst. Das war
wie Moses. Aber guck mal, weißt du, was geil ist? Es ist zwar so früh und ich bin eigentlich noch zu 90% am Schlafen, aber schau dir mal das breite Lächeln bei unserem Boy hat. Also, weißt du, ich meine, ich weiß es nur nicht, bin mir nicht sicher, ob der jetzt gerade überlegt, was kann ich droppen, was kann ich nicht droppen, aber das sieht nach.
Ein paar Sachen bleiben unter Verschluss, aber im letzten Jahr war es ganz anders. So, bei mir 2014, da war ich Senior und hatte auf einmal ein paar Möglichkeiten, auch MBA-Workouts zu bekommen. Und das geht schon relativ schnell danach los. Da haben wir, glaube ich, wirklich 2-3 Tage gefeiert. Als ich in meinem ersten Jahr war, haben wir wirklich zwei Wochen fast jeden Tag was gemacht. Und 2014 haben wir wirklich 2-3 Tage gefeiert und dann ging es los. Immer so dann sind die Anrufe gekommen und man hat gesagt, okay, wo arbeite ich? Ich habe einen Agenten genommen, wo kann ich irgendwie bei NBA-Teams vorspielen und wie bereite ich mich dann vor? Und dann geht schon so ein verrückter Trainingszirkel los, wo du halt wirklich nur unterwegs bist und von A nach B fliegst, hier in Dallas Workout hast, da in Toronto, da in Detroit, und du bekommst eigentlich so day-to-day immer Nachrichten. Und das war ein richtig schneller Übergang. Also beim zweiten Mal konnte ich das alles nicht so auskosten.
Sag mal, das hört sich dann ein bisschen mehr nach Business an. Jetzt haben die dieses Jahr ja Back-to-Back gewonnen, ne?
Mhm.
Erzähl mal so, wie schwer ist das eigentlich? Weil man muss sich ja vorstellen, beim College ist ja so, okay, da waren dann vielleicht dann auch wichtige Spieler immer ab und so. Ja, und wie krass ist es eigentlich, diesen Titel Back-to-Back zu gewinnen?
Die sind so dominant jetzt die letzten 2 Jahre gewesen. Es gibt irgendwie eine Statistik, dass die, glaube ich, mit über 10 Punkten im NCAA-Tournament über 2 Jahre jedes Spiel gewonnen haben. Krass. Jedes einzelne Spiel. Die dominieren das gerade. Und das sind K.O.-Spiele. Weißt du, das sind ja keine Playoffs. Das ist das Krasse. Du spielst gegen so unterschiedliche Teams, was, wenn du so eine feingeölte Maschine bist, wie die anscheinend gerade sind, weil der Coach spielt schon so ein bisschen so ein europäisches System, zumindest ein Offensiv, also schöne Motion Offense, Away Screens, da wird viel gecuttet, da gibt's viele Backdoors, da gibt's schnell Fast Break und danach eigentlich viele Systeme. Die sind schon so eine richtig gut geölte Maschine anscheinend. Es liegt viel an dem Coach. Der hat auch direkt darüber gesprochen, so, ey, we're preparing for year 3, Alter. Let's do one more time, Alter. Also auch.
Das gab's schon mal praktisch das Triple, so dass das dreimal in Folge gewonnen wurde?
Ich weiß nicht, ob es ein Triple oder Threepeat schon gab. Ich glaube nicht. Es gab mal so eine Zeit, wo UCLA, weißt du, wer war das? John Wooden, glaube ich, eine ganz, ganz dominante Zeit hatte.
Okay, also es gab schon ein paar Back-to-Backs, also Duke, Florida. Aber was mich halt hier so ein bisschen so Fragen stellt, ist halt einfach, wann, also wenn man halt an Uni-Teams denkt, NCAA-Teams, dann denkt man halt auch teilweise an so Vereine, die überhaupt nicht so erfolgreich sind mehr. So, ne? Also UCLA, North Carolina, Duke, also sind immer dieselben. UConn war irgendwie, zumindest in Deutschland, halt nie so bekannt. Oder so. Also ich meine, ihr bist halt 11, 14 geworden, jetzt die Back-to-Back, also und ich glaube, davor habt ihr auch nochmal irgendwie zwei Titel gewonnen. So, ne, aber ihr habt jetzt, glaube ich, 5 Titel. Ihr seid ja mit der erfolgreichsten NCAA-Team, ne?
Aber die sagen in den letzten 25 Jahren mit UConn das dominanteste Programm. Und wenn du dann noch die Frauen dazu bringst, die in den letzten, glaube ich, 15 Jahren alles gewonnen haben, die haben viel mehr Meisterschaften. Ich glaube, die haben 11 Titel in den letzten 25 Jahren gewonnen. Wir haben 6 Titel in den letzten irgendwie 25 oder 30 Jahren gewonnen. Also damit kann keiner competen. Da kommt kein anderes Programm ran. Ich glaube, als die Namen wahrscheinlich mit irgendeiner Retro-Mode oder sowas mal nach Europa geschwappt sind, weißt du, du kennst eher die Michigan Hoodies. Ja. Ich glaube, es kommt auch viel von Programmen, die große Football-Programme haben.
Ja.
Also die dann dadurch irgendwie ein bisschen mehr sexy sind.
North Carolina wegen Jordan und sowas halt alles, ne?
Genau. Weißt du, so Michigan hat immer viel Football gehabt. UCLA hat auch viel Football. Es hat auch was mit Basketball zu tun, aber es hat auch so, glaube ich, mit für uns vom Verständnis, wenn Leute früher mal in die USA gefahren sind, dann sind die halt in LA gewesen mit so einem UCLA-Hoodie zurückgekommen oder irgendwelche Army-Leute hier in den USA haben dann vielleicht irgendwie so Michigan-Sachen gerockt. Ich glaube, dadurch kam es eher so in die europäische Kultur.
Kanntest du die Uni vorher und wie haben die dich überzeugt?
Ich kannte die nicht wirklich. War ein ganz schöner Auswahlprozess. Ich hatte ein paar andere gute Offers, aber die haben, als ich auf dem Campus war, relativ schnell schon Druck gemacht. Die meinten halt, ey, wenn du jetzt abfährst, Und hier nicht Science, dann ist das Scholarship sozusagen wieder offen für andere. Und ich habe 2 Tage da auf dem Campus verbracht und mit dem Pickup gespielt und war da total im Film. Also, weißt du, wenn du als Europäer darüber kommst und siehst so einen richtig schönen amerikanischen Campus, weißt du, mit einem riesen See davor, diese klassischen Uni-Gebäude, Riesenhalle, das war genial. Also, die haben relativ schnell Pistole auf die Brust gelegt und meinten so, ey, wir wollen, dass du dazukommst, aber du musst doch die Entscheidung schnell machen. So, dann habe ich zugesagt.
Ich hab mal gehört, dass also von anderen, die in der Uni gespielt haben, dass die teilweise alte Spieler, irgendwie da haben, die dann halt den Top-Prospect, also der kommt halt, versucht zu überzeugen, das halt noch schmackhaft zu machen. War das bei dir auch so? Oder warst du später in der Rolle, dass du Leute überzeugt hast, rüberzukommen?
Ich war nicht Top Prospect genug dafür, glaube ich, dass Ray Allen oder so dafür rausgeholt wird.
Aber gibt's sowas wirklich?
Ja, klar. Klar, die suchen sich auch die richtigen Tage aus, wann die eingeladen werden, dass Leute dann irgendwie noch mit zum Footballspiel kommen oder dass du, es gibt so ein Eröffnungstraining am Anfang des Jahres, weil die Halle packed ist, da kommen ehemalige Spieler, es wird so ein bisschen Show gemacht und du spielst so Pickup 5 gegen 5, manchmal auch gegen die Mädels oder mit den Mädels so in gemischten Teams und da werden eigentlich die Recruits eingeladen, dass die mal alles auf einmal sehen. Normalerweise hostest du als Student oder als Spieler dann die Jungs, die eingeladen werden. Und ich habe damals meinen jetzigen besten Kumpel Leon, der auch aus Berlin gekommen ist, gehostet. Und das war mal geil, weil damals hast du so 45 Euro bekommen oder 90 Euro, 45 Euro pro Tag. Ich meine, zeig dir mal eine gute Zeit. Also geht mal. Geh mal mit dem Essen, holt euch mal ein bisschen, mach dir mal eine gute Zeit, geh mal irgendwie auf eine Party mit dem nochmal ab und so, okay, mach nicht zu wild, wir müssen morgen nochmal mit dem trainieren, wir müssen nochmal ein bisschen 5 gegen 5 spielen, aber zeig dir mal eine gute Zeit. So.
Hey, wie ist das eigentlich jetzt? Ich meine, du bist jetzt zweifach NCAA-Champ, paar Mal deutscher Meister, Pokalsieger, Weltmeister. Wirst du jetzt von der Uni eingeladen und bist du jetzt da irgendwo, hängt ein Trikot von dir mittlerweile oder wie schaust du aus? Weil wenn du sagst, hey, Allen und so, ich meine, der ist nicht Weltmeister geworden, oder? Olympiasieger, Olympiasieger, Champion, was ich meine, so.
Ich glaube, wir werden wahrscheinlich irgendwie zum 15-jährigen oder 20-jährigen Jubiläum von der 2011er Championship eingeladen. So. Das 10-jährige Jubiläum war jetzt schon vorbei, dafür haben noch zu viele auch aktiv gespielt, um eingeladen zu werden. Und ich glaube, dann kommt man so zusammen und dann geht auch nochmal so ein Banner da in die Hall of Fame. Aber vom Team schon. Da sind zu große Namen dabei, man. Da sind Rip Hamilton dabei, da sind Michael Okafor, Rudy Gay, so die Leute, auch noch andere Generationen, ältere Generationen, wir haben da schon richtig Basketball Royalty dabei.
Ja, du hast angesprochen, Royalty. Ich meine, ihr fliegt jetzt danach nach Monaco, da siehst du Kemba. Wie siehst du so, oder gibt es so eine, keine Ahnung, irgend so eine riesige WhatsApp-Gruppe von ehemaligen Dudes, die auf UConn waren?
Das ist nee, so, haben oder? Wir nicht. Haben wir nee. Tatsächlich nicht. Nee.
Aber ich habe gehört, ey, ganz ehrlich, unsere Amis, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, die kennen alle WhatsApp nicht so. Anscheinend benutzt man in Amerika Messenger, WhatsApp. Ne? Ja, die alle so, ey, iMessenger, was ist ja. WhatsApp?
So? Ja, das ist so. Drin.
Ja, WhatsApp ist eher so ein europäisches Ding.
Ey, WhatsApp, auf jeden Fall.
Wer war der Bekannteste, der dir geschrieben hat und dir gratuliert hat? Mitspieler oder Fan?
Damals.
Jetzt? Also auch jetzt, also ich schreib den Kemba Walker und sag, ey, wir haben die zerlegt oder wie ist das? So. Oder?
Ich weiß nicht, wer irgendwie jetzt gerade so in die DMs gekommen ist. Damals war es Dirk sogar. 2014 hat mir Dirk geschrieben. Weil ich geil. Richtig happy. Ja.
Das ist natürlich geil, wenn man noch so ein Jungspund ist, ne? Und dann auf einmal der Maestro schreibt, das ist natürlich schon.
Bist du ausgeflippt oder hast du die Nachricht noch?
Bestimmt, habe ich mich richtig gefreut. Ich habe direkt zurückgeschrieben, eine Antwort zurück, nochmal zurückgeschrieben, dann kam auch nichts.
Feier doch, du Idiot!
Ja. Ey, geil. Ey, lass mal nochmal ganz kurz. Ich weiß, du hast einen Reisetag vor dir, morgen so letztes Euroleague-Spiel.
Ja.
Schon ein bisschen Wehmut, bisschen schade, oder? Dass es am Ende jetzt nicht noch irgendwie ins Play-In gegangen ist von euch, oder?
Ja, ist schon ärgerlich. Man, wir hatten echt ein paar Chancen, weißt du, die Spiele. Der Schedule am Ende war einfach irgendwie auch zu tough, dass wir Spiele wie Valencia oder auch Efes, die so 6 Spieltage vorm Ende eigentlich stattgefunden haben, dann abgegeben haben. Das waren eigentlich so für uns die Endspiele, die man hätte gewinnen müssen. Weißt du, der 5. und 6. Spieltage vom Ende der Saison. Das waren für uns so ein bisschen die Knackpunkte und ärgert einen schon, weil wir hatten eine gute Chance, wir haben uns eigentlich in eine gute Position gespielt zu einem Zeitpunkt der Saison, wo man dachte, okay, ey, jetzt kann man langsam angreifen und dann ist dieses ganze Feld auch so kompakt, dass da irgendwie von 8 bis 15 gefühlt alle auf einer in der Tabelle irgendwie auf einem Platz fast stehen und es geht Spieltag hoch und runter, dann muss man krass performen. Ja.
Wir haben in der Aufnahme vorher haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, dass vielleicht trotzdem noch so ein Unterschiedsspieler irgendwo am Ende vielleicht fehlt, zu konstant irgendwie mit ganz oben rumschwimmen. Wie siehst du das? Ich meine, ihr habt angefangen mit zwei so jungen Point Guards, mit Francisco, der noch nie in der Euroleague gespielt hat, mit Bolmaro, der noch relativ jung ist. Ich finde, die haben sich beide toll entwickelt, aber gerade am Anfang hat es vielleicht schon den einen oder anderen Sieg irgendwo gekostet. Was glaubst du, braucht es nächstes Jahr, um zumindest unter den ersten 10 oder unter den ersten 6 mitzuspielen?
Ich glaube, dass wir die Mannschaft zusammenhalten. Das wäre das Wichtigste, weil wir sind talentiert, wir haben einen Coach, der diese Erfahrung hat, der die Euroleague eigentlich so gut kennt wie kein anderer. Einfach so ein Team mal über 2-3 Jahre zusammenzuhalten, wäre schon key. Wenn du jetzt so ein Team wie Baskonia anguckst, weißt du, die, wo man eigentlich auf den Kader guckt und sagt so, ey, da sind irgendwie vielleicht mal ein so ein Superstar, wie heißt der, Howard, der da raussticht. Ansonsten, ja, unglaublich. Aber das ist, die haben irgendwie so eine Konstanz über Jahre. Ich glaube, das macht es dann auch irgendwann aus. Also war schon für dieses Team so war Jahr 1. Und klar, wenn man direkt was erreichen, hätten wir auch direkt machen können. Aber das wäre für mich so der größte Punkt, wenn man diese Truppe zum großen Teil zusammenhält.
Ja. Wie ist jetzt gerade so die Stimmung in der Truppe? Weil ich kenne es noch von früher so, okay, du schließt jetzt ein Kapitel ab, Euroleague ist jetzt ab nächster Woche dann gegessen. Das Wetter wird jetzt besser, die Playoffs rücken immer näher. Ich finde, da entwickelt sich schon auch ab und zu mal so ein ganz anderer Spirit. Spürst du das bei euch auch? Habt ihr da richtig Bock jetzt auf die Playoffs in der BBL?
Ich dachte, du meinst, es geht in die ganz andere Richtung. So, hey, Wetter wird besser, auf einmal sitzt man zu lange im Biergarten abends noch.
Nein, aber
Fokus ist weg.
Du hast jetzt dafür auch mal Zeit, weißt du? Du trainierst dann, man trainiert dann immer weniger, das ist auch kein Geheimnis, je länger die Saison geht. Man hat einfach auch ein bisschen Zeit, München, um das Umland ein bisschen mehr zu genießen außerhalb des Trainingsalltags. Ich finde, das gibt dir nochmal ein paar Prozent mehr Leben.
Ich glaube, bei uns wird es sogar anders sein. Wir können jetzt länger trainieren. Also wir haben jetzt vielleicht in den nächsten 2-3 Wochen die Möglichkeit, mal länger zu trainieren und mal ein paar mehr Details wirklich zu arbeiten. Und du hast mehr Zeit, irgendwie jetzt mal Individualtraining zu machen. Ich glaube, das wird uns ganz gut tun, weil über die Saison hinweg war so eine Sache dann schon ziemlich limitiert, ne? Wenn du irgendwie am Tag wirklich nur eine Stunde 20 trainierst, auf dem Feld, bleiben einfach ein paar Sachen auch hängen.
Absolut.
Und ich glaube, das wird jetzt ganz gut, wird voll wichtig, dass wir so einen Focus-Shift machen und uns jetzt ein bisschen auf die BBL einschießen und dass man das auch einfach ernst nimmt. Das wird im Endeffekt das Wichtigste, so wie ernst man das Tag für Tag nimmt. Und die Namen werden halt irgendwie andere sein. Weißt du, das ist ein Team wie Würzburg sein und eben nicht FS Istanbul. So, trotzdem musst du da irgendwie mit Full Power reingehen und dich darauf auch vorbereiten.
Nils, am Sonntag spielt ihr gegen Würzburg. Ich werde das Spiel mitkommentieren, ja.
Ja.
Da werden wir uns in der Halle sehen.
Am Sonntag?
Ja, sicher.
Wann kommentierst du da?
Um 18. Ich glaube, die spielen um 18.30 Uhr. Ich weiß noch nicht, ob ich da gerade ausschauen kann. Ja, weil ich am Samstagabend ja mein letztes Heimspiel habe und heute wie Andi Seifert anreißen und wir dann schön auch eine kleine Feier starten, natürlich nach dem Spiel.
Stark, ja.
Aber ich hoffe, dass ich es rechtzeitig nach Würzburg schaffe, dann auf jeden Fall.
Hey, sag mal, was wollte ich eigentlich mal privat fragen? Aber jetzt habe ich dich ja dran. Ey, was ist das für eine Idee und wie ist es mit so einer Kamera, Bodycam zu spielen? Weil ja, das ist ja Next Level. Du bist nicht mehr Mic up, sondern halt mit so einem Bodycam. Also.
Ja, das war richtig, richtig POV. Das war. Das war wirklich nicht so auffällig. Also du denkst nicht so stark daran. Die Kamera war hier so ein bisschen, saß hier irgendwie so der Plexus, du hast so ein bisschen so ein Sportsbra an. Und merkst es aber nach 2 Minuten nicht. Aber ich fand die Bilder danach ziemlich krass.
ist das so ein Euroleague-Ding oder ist das so ein Bayern-Ding? Dass ihr es.
Nee, von beiden schon. Also Euroleague hat das wohl auch mit promoted, weil die sind ja, glaube ich, auch interessiert daran, irgendwie ein bisschen neue Sachen zu integrieren, ein bisschen Tech zu integrieren. Es wäre verrückt, wenn ein, zwei Leute dann wirklich im Spiel diese Kamerateppe so tragen. Okay, ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn du wirklich irgendwie mit jemand zusammenbammst oder fällst, war bei mir jetzt nicht der Fall. Aber ich glaube, zumindest die Schiedsrichter haben die schon mal im Spiel getragen, dass dann
ja, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen und du hast, glaube ich, auch einmal, was sie auch hatten, du hattest so ein Courtside-View. Also wo irgendjemand am Courtside, also wenn du so eine VR-Brille hättest, dann hättest du das Spiel praktisch so anschauen können, als würdest du Courtside sitzen.
Ja. Boah, das würde ich nie machen, ey.
Ja, ne? Das ist schon anders.
Du hast so eine Brille da, Courtside, bist USA, Lakers und dann kommt jemand vorbei oder eine Frau vorbei. Ja, da musst du ja wirklich, musst du ja überall, kannst du ja nirgendwo hingucken, ey.
Ja, Nils, du merkst, der träumt noch. Ja?
Ist noch früher morgen, ist okay.
Hey, Kim Kardashian kommt vorbei, da guckst du. Ja, egal.
Ja, geil, auf jeden Fall.
LeBron nimmt den Buzzer wieder und deine Augen sind woanders. Die Kamera.
Also ich sag mal so, ich würde jetzt nicht mein Haus und Hof darauf verwenden, dass ich es nicht mache. Ne?
Hey Nils Boy, vielen Dank für deine Eindrücke, was das Thema March Madness, was UConn angeht. Wir drücken dir natürlich die Daumen für jetzt den vollen Fokus auf die Meisterschaft. Für mich seid ihr Titelfavorit Nummer 1. Für den John, weiß ich nicht.
Ich will nur Geld verdienen. Es wird ein Sweep.
Ja, du willst nur, dass die Party bei ihm in der Bar ist.
Ich wollte gerade sagen, der will.
Aber wann
das wieder erscheinen wieder.
Waren gute Bilder bei Huddle, oder? Bei der Doku.
War solide, ne?
War stark. War nicht schlecht. Aus dem Ding.
Andi auf der Bar wieder.
Was ist mit dem Kollegen? Ich habe nur gesehen, du hast ihn gestern auf so einem Truck, du warst auf einer Veranstaltung, hast ihn auf dem Truck gesehen. Wann spielt der Junge denn mal wieder?
Nee, der trainiert schon. Also trainiert gerade, macht Indie, bereitet sich vor.
Okay, sehr gut.
Coach scherzt rum, er meinte, ey, wir machen hier ein Rehab-Programm für dich vor Olympia, Alter. der ist Vorbereitungsphase auf das USA-Spiel schon wieder, Alter.
Ey, mein Lieber, ich sag mal so, du hast die Ehre, hier unser kleines Interview zu beenden. Du hast, du kannst, keine Ahnung, was weiß ich, Grüße, UConn-Spruch und so weiter und so fort. Weil
okay, ey, da gibt's doch bestimmt so einen UConn-Spruch.
Oh. Hier oder irgendwas oder irgendwie nochmal was in Richtung alle anderen. Wer ist eigentlich euer größter Rivale? Gibst du was?
Größte heißt? Rivale, Syracuse. Syracuse war das.
Ja? Who?
Syracuse, exactly. Who? Who, Alter? Who?
Also nur weil die Frau von Jason Kelsey, die jetzt nach vorne irgendwie peitscht mit ihrem scheiß roten Shirt da. Guck mal, ich bin schon voll auf Nils Seite, ey.
Ey, man, in den Worten von unserem Coach, Alter, in den letzten 25, 30 Jahren, man, gibt's tatsächlich, und das sind die verdammten Statistiken, gibt's tatsächlich keine andere Mannschaft, keine andere Uni, die das geschafft hat, was wir geschafft haben. Und Leute reden so von Blue Blood und von den alten Institutionen, aber man merkt einfach, man sieht in den letzten Jahren so, UConn ist einfach vorne dabei, was die neuen Institutionen angeht, was die neuen Unis angeht. Und damn, Alter, Back-to-Back ist so verrückt, es ist so dominant, Alter. Mal gucken, was die nächstes Jahr machen, aber bis dahin, Alter, go Huskies. Die haben was krass gemacht, Alter.
Ey, in dem Sinne, go Huskies, beschließen wir diese kleine Sendung. Ich bin ehrlich, so seitdem du, Leon, aber auch Enosh war ja auch auf UConn.
Ja.
Aber auch Elias Harris, der bei Gonzaga war, man verbindet schon, finde ich, als Deutscher, der gar nichts mit dem College zu tun hat, man schaut sich schon dann immer diese Mannschaften an. Weißt du, was ich meine? Also man verbindet mit denen einfach was. Deswegen so, John, ab jetzt sind wir auf jeden Fall auch UConn-Fans, oder?
Bruder, ich meine, der Nils wird jetzt eine Sache machen, nachdem der das letzte Monaco-Spiel gemacht hat, seine Uni anrufen und sagen, her mit dem Merch, ich muss euch mal in Deutschland repräsentieren und dann wird wahrscheinlich mit ein paar Sachen verteilen. Und denkt an uns, ich habe XL, er hat L. Go Huskies!
Let's go Huskies!
Let's go! Nee, ist was anderes.
Also, Mann, Nils, vielen Dank, viel Erfolg und wir hören uns, Bruder.
Basti, ey, Aber in dem Sinne aber auch nochmal, Alter, viel, viel Erfolg in deinem letzten Spiel, Alter. Eine sehr geile Karriere hingelegt, Alter. Ich hoffe, das wird ehrenwürdig, du wirst ehrenwürdig gefeiert. Also von mir nochmal Kudos zu deiner geilen Karriere, Alter. Du hast es dir gut verdient, Mann, jetzt auch bei der Family hoffentlich ein bisschen länger zu sein. Hast viel für die Nationalmannschaft vor allen Dingen gemacht, Mann. Vielen Dank, Bruder. Immer die schwarz-rot-goldene Flagge sehr weit oben gehalten. Und bin sehr stolz, dass ich mit dir das Feld teilen durfte, auch für die Nationalmannschaft.
Vielen Dank,
bedeutet mir viel. Oh mein Gott.
Guck mal, da kommt Pipi schon in den Augen.
Ey, aber echt, ey. Fuck, go Huskies.
Oh, Huskies.
Ey, danke euch, Mann. Vielen Dank.
Go Falcons, ja. Alter.
Go Falcons.
Go Falcons, habe ich gesagt. Mann. Go Falcons. Mann. In your face.